Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Da sind wir auch schon wieder. Zum Start in die neue Woche gibt es selbstverständlich auch wieder eine neue Folge an für 15:30. Spieltag 23 ist gespielt, die Bundesliga geht ins finale Saisondrittel und ist sowohl im Abstiegskampf als auch in der Meisterschaft spannend wie selten zuvor. Des Weiteren steht eine spannende, entscheidende Woche im Europacup bevor. Viel Gesprächsstoff also und ich bin froh, dass ich heute Abend auch wieder Sören und Fabi an meiner Seite haben werde. Guten Abend Jungs, grüß euch.
Hallo zusammen.
Wunderschönen guten Abend aus Meerbusch.
Wie geht's euch? Habt ihr einen guten Start in die Woche gehabt oder sind die Gedanken noch im Wochenende hängen geblieben oder Fabi schon vorausblickend auf Mittwoch?
Also meine Gedanken blicken natürlich spätestens seit Sonntag nach vorne. Sören muss ich auch noch gratulieren, weil wenn man gut zuhört bei uns, weiß man, dass er zwei Herzen mittlerweile in der Brust schlagen hat. Und ich wollte damit nur gratulieren, weil wenn man beide Punkte zusammenzählt, 20 und 19, dann sollte der Klassenerhalt gesichert sein.
Ja, ist geschenkt. Der Punkt ist geschenkt für dich. Man macht sich natürlich immer angreifbar, wenn die Teams verlieren, aber so ist das. Ich bin kein Erfolgsfan, ich bin kein Bayern-Fan. Ich kann auch mit Niederlagen umgehen. Das bringt einen auch, ich glaube, menschlich ein bisschen weiter. Von daher habe ich da vielleicht sogar einiges voraus.
Oh. Wir haben ja oft genug auch jetzt verloren in 23, also so ist es ja nicht, wäre man als Bayern-Fan nicht auch mittlerweile leidensfähig, ein Stück weit. Und abgesehen davon ist es ja mittlerweile auch so, dass man hin und wieder oder öfter als zuvor die letzten Jahre wie gewohnt zittern muss bis zum Schluss.
Ja, da kommen wir mit Sicherheit später auch noch drauf zu. So, nachdem ihr mich ja letzte Woche ein bisschen auseinandergenommen habt und ich ja wohl keine Struktur in meinen Spielpaarungen drin gehabt habe, habe ich mir heute jetzt mal vorab vorgenommen, das schon mal zu klären. Ich würde vorschlagen, wir fangen heute mit dem Abstiegskampf an. Da haben wir ja das ein oder andere Spielchen. Dann gehen wir einmal kurz ins Mittelfeld und zum Abschluss sind wir dann bei den Top-Teams und haben dann einen nahtlosen Übergang zu den Champions-League-Spielen unter der Woche.
Ja, da hast du ja aber richtig Gedanken gemacht.
Hä? Hör mal, ich konnte die ganzen Nächte nicht schlafen. Ich wusste ja nicht, wie ich euch am besten recht mache.
Na, ja. Meine Güte, ich bin ja gar nicht gewohnt. Jetzt muss ich mich selber nochmal sammeln.
Bevor ja, deswegen, ihr habt jetzt noch mal 30 Sekunden, eure Blätter oder Notizen nochmal ein bisschen in die richtige Reihenfolge zu bringen und dann können wir auch direkt loslegen.
Haben wir denn heute irgendwie einen Co-Kommentar von irgendjemandem? Weiß ich nicht, habe nichts mitbekommen. Ja, nein?
Nee, ein Co-Kommentar so nicht. Ich hatte nur gestern mal zwischenzeitlich kurz mit Carsten geschrieben. Das ging dann Richtung Hertha. Aber da komme ich dann gleich nochmal kurz darauf, wenn wir bei dem Spiel angelangt sind. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem kleinen Revierderby am Samstagnachmittag an, Sören, was ja schon im Vorhinein ja, für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt hat. Es war das große Wiedersehen
in den Medien. Macht das noch nicht kleiner, als es eigentlich war.
Kleiner mache ich es doch gar
nicht. Sonst hat ja der Sören jetzt ziemlich einfach, indem er meiner Einschätzung nach jetzt wieder versucht, es möglichst kurz zu halten, das Thema, wenn es um den VfL Bochum geht. Und ich erwarte jetzt eigentlich eher eine detaillierte Stellungnahme. Und ich habe auch Fragen vorbereitet, Sören. Also,
ja, okay.
Wenn du jetzt im T-Shirt vor dem PC sitzt, dann zieh dich warm an.
Ja, komm, Sören. Dann fang du mal an und versuch das Spiel mal ein bisschen zusammenzufassen und so deine Eindrücke vom Spiel zu schildern.
Ja, also ich glaube, vorweg muss ich erstmal eins, beziehungsweise in den letzten Wochen wurde ja auch so ein bisschen immer Spaß gemacht, dass ich jetzt auch mit der Hertha sympathisiere. Ich möchte jetzt nochmal deutlich klarstellen auch, also der VfL Bochum war meine erste große Liebe und wird die immer meine erste große Liebe sein. Ich meine, wenn du als Kind Spiele von Theofanis Gekas oder Peter Madsen gesehen hast, sogar live im Stadion, dann wird das dein Leben lang nicht vergessen. Und mein Tobi, wir waren oft genug im Ruhrstadion, auch zu Zweitliga-Zeiten, als man gegen Sandhausen oder Aue gespielt hat. Also wir haben schon sehr, sehr viel mitgemacht. Ich bin jetzt auch schon ein Jahrzehnt mindestens Mitglied beim VfL und aber trotzdem oder vielleicht auch genau deshalb darf man auch Fehlentwicklungen deutlich benennen. Und das ist mit Beginn dieser Saison natürlich, hat es schon angefangen mit der ganzen Geschichte um Thomas Reis. Und dann hat es eben dann auch den Höhepunkt gefunden nach der Trennung. Und dementsprechend, glaube ich, sind wir uns alle einig, konnten wir erwarten, dass Thomas Reis nicht unbedingt gefeiert wird, wenn er zurück ins Ruhrstadion kommt, was dann natürlich von einigen wenigen kundgetan wurde mit diesem Banner, der da hing. Also persönliche Angriffe und richtige tiefe Beleidigungen, das geht nicht und das gibt es im Fußball eigentlich auch nicht, gerade im Ruhrgebiet. Da sagt man gerne natürlich dem anderen, wenn man eine schlechte Meinung hat, aber so ins Persönliche zu gehen, das geht nicht. Und ich glaube, da spreche ich auch für die Mehrheit der VfL-Fans. Ich glaube, spielerisch zum Spiel kann man sagen, dass der VfL schon bemüht war, auch wieder ein Zeichen zu setzen nach den durchaus schlechten Auftritten in den letzten Wochen. Und schon auch den FC Schalke gerade in der ersten Halbzeit spielerisch schon ein bisschen überlegen war. Schalke war recht limitiert. Ich glaube, man kannte das auch oder kennt es von Thomas Reis, wie die Strategie ist. Lange Bälle, schnelles Umschaltspiel über die Außen. Das hat der VfL eigentlich gut im Griff gehabt, aber kam dann auch gegen den Defensivriegel nicht unbedingt durch. Und dann ist auch so ein Spiegelbild der ganzen Saison, dass du durch individuelle Fehler halt dich um Punkte bringst. Und das ging dann eben kurz vor der Halbzeit los mit dem Fehler von Manu Riemann. Dann geht Schalke ja aus dem Nichts 1-0 in Führung. Und dann muss man wieder mal sagen, der VfL Bochum ist in dieser Saison das Team, was nach einem Rückstand keine Punkte holt. Und das hat man dann eben dann auch in der zweiten Halbzeit gesehen. Da kam nicht mehr viel. Ist dann nicht unbedingt immer eine Qualitätsfrage. Ich glaube, gerade wenn du einen Rückstand nicht drehen kannst, noch nicht mal jetzt in einen Unentschieden, dann ist es auch eine Mentalitätsfrage. Und das habe ich in der zweiten Halbzeit deutlich gesehen, dass der VfL da überhaupt nicht gegengestemmt hat. Schalke hat das abgezockt, dann auch in gewisser Art und Weise runtergespielt. 10 Minuten vor Schluss dann das 2-0 gemacht. Und da war die Messe dann auch gelesen. Man hatte dann auch schnell das Gefühl, auch nach dem 0-1, dass die Stimmung sich ein bisschen drehte. Und das war in der zweiten Halbzeit auch so. Von daher muss man wirklich sagen, verdienter Sieg für Schalke. Und VfL mache ich mir wirklich Sorgen. Und das ist auch das Gefühl, was ich in den letzten Wochen schon hatte, dass diese Mannschaft eben keine Mannschaft ist. Ich habe auch wieder mit Philipp Förster oder auch Pierre Kunde, das sind Spieler, wo ich wirklich sagen muss, das sind nicht die Spieler, die ich im Klassenerhalt weiterbringe. Das hat dieses Spiel jetzt gegen Schalke auch wieder gezeigt. Ja, aber es nützt nichts. Du bist jetzt Tabellen 18. Es muss weitergehen jetzt gegen Köln. Aber der aktuelle Trend zeigt nach unten. Und der FC Schalke ist im Moment wirklich das Team, was die beste Form hat von den Teams, die unten stehen. Und macht es richtig gut. Wir haben immer gesagt, Thomas Reis ist ein sehr, sehr guter Trainer. Er hat es geschafft. Ich habe auch zur Winterpause schon gesagt, dass der FC Schalke abgestiegen ist. Und das ist diesmal nicht mehr so sicher. Und von daher ist Schalke voll mit drin und macht im Moment den besten Eindruck und ist auf dem besten Weg, zumindest Platz 16 zu erreichen. Und der VfL, da muss sich vieles ändern. Und ich bin gespannt, wie das in den nächsten Wochen sein wird. Weil die Fans, das merkt man auch, wenden sich auch schon ein bisschen ab. Ja, und das war eigentlich die Stärke in den letzten Monaten, dass man zusammenstehend gestanden ist. Und wie das jetzt wird, wird sehr spannend auch zu beobachten sein.
Ja. Tobi?
Ja, das, ja.
Haben wir noch Sendezeit übrig für zwei kurze Fragen von mir?
Ja, ich habe ein paar neue Minuten. Ein paar neue Minuten musste ich heute schon. Eine Stunde musste ich heute noch nachkaufen, weil wir unser Limit für diesen Monat schon ausgeschöpft hatten. Aber ein paar Minuten können wir da noch rausziehen, Fabi. Kein Thema. Kannst mit deinen Fragen loslegen.
Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Danke, dass ich auch kurz sprechen darf. Also zuallererst, Herbert Grönemeyer hatte ich nach den einleitenden Worten wieder lieb, denke ich. Also danke. So wie mal soll sicher sein. Zwei Fragen. Die erste Frage, ist es an der Zeit, vielleicht eine Torwartdiskussion zu eröffnen?
Boah. Ich glaube, Manu ist ein Torwart, der polarisiert, der immer auch ein, ja, ja, angespanntes Verhältnis hat, weil wenn seine Harakiri-Situation in die Hose gehen, dann, ja, dann macht er sich angreifbar. Aber ich glaube, dass er ja eigentlich schon einer der wenigen Führungsspieler ist, den du in der Mannschaft hast. Die Körpersprache in den letzten Spielen war nicht gut, auch von ihm nicht. Jetzt hat er den Fehler drin gehabt, aber ich glaube, es würde ja auch für Unruhe sorgen, wenn du da jetzt einen Torwartwechsel vollziehst, zumal er auch ein wichtiger Spieler ist, was Spielaufbau betrifft, was Mitspielen betrifft. Und die Jungs, die dahinter sind, gerade auch Michael Esser, ist nicht der Torwarttyp, glaube ich, der auch ja, zum System vom VfL passt.
Aber ich meine, jeder Fehler und im Moment muss man ja sagen, also unabhängig davon kann man, glaube ich, alle oder wir drei würden ja sagen, dass in Normalform ist Manuel Diemann einer der besten Keeper in der Liga, zumindest irgendwo in den Top 5, Top 6, Top 7, wenn er wirklich Normalform hat. Allerdings die Saison kosten seine Fehler natürlich auch Punkte und Schmerzen. Deswegen die Frage, ob es vielleicht doch mal der Zeitpunkt wäre, vielleicht zumindest mal darüber nachzudenken. Tobi, was meinst du?
Ich tue mich da eigentlich bei Torwart-Diskussionen auch immer relativ schwer, weil klar, jetzt hängst du einmal unten drin, wenn es scheiße läuft, läuft es richtig scheiße. Ja, Manuel Riemann sah bei dem 1-0 natürlich mehr als unglücklich aus. Ja, der eine verlässt sich auf den anderen. Sören hat es ja noch geschrieben bei uns, hätten wegschlagen müssen sofort. Ja, Riemann hatte versucht, ihn dann zu kriegen, fällt dann auf den Ball drauf. Ist natürlich mega unglücklich, aber da eine Torwartdiskussion jetzt unnötig aufzumachen.
Nein, nicht nur wegen dem einen Fehler, aber es war nicht der erste Fehler.
Nee, war nicht der erste, aber ich glaube, der hat die ganzen anderen Spiele auch immer noch, seine Mannschaft auch bei dem einen oder anderen Spiel vor ja, deutlich höhere Niederlagen bewahrt. Und die beiden Tore, wie sie entstanden sind, ich weiß, ob es euch aufgefallen ist, beim 1-0 war ein katastrophaler Einwurf eigentlich von den Schalkern, der eigentlich locker hätte abgepfiffen werden müssen, sodass er da gar nicht zu der Flanke kommen hätte dürfen. Ja, und bei dem 2-0, das ist eine Organisationssache in der Abwehr, ne? Ich meine, da wird eine Ecke ausgeführt und da kann jemand vom 16er frei reinlaufen. Das war ja, glaube ich, wie letztes Wochenende, Fabi, das Tor von den Gladbachern gegen die Bayern. Das ist eine Konzentrationssache, eine Zuordnungssache, wird 10 gegen 10 gespielt. Ne? Also da muss ja jeder seinen Mann haben. Also das ist eine Konzentrationssache und war ein Tor, was auf jeden Fall hätte vermieden werden können.
Ja, ich glaube auch noch kurz, dass die Innenverteidigung und die Abwehr auch grundsätzlich, dass da auch verpasst wurde, im Sommer Bundesliga-Qualität einzukaufen. Du hast mit Amel Bella Kotschap, ja, eines der größten Talente, verloren, der jetzt bei Southampton ein richtig guter Premier League-Spieler wird. Und klar, Maxim Leitsch, auch ein wichtiger Spieler. Und das hast du nicht ersetzt im Winter und im Sommer auch nicht. Das sieht man. Und jetzt hat auf der rechten Seite, klar, Saidi Janko, sehe ich persönlich auch nicht auf Erstliganiveau. Christian Gabor fehlt da. Und das kannst du nicht auffangen. Und diese Fehler ziehen sich durch die komplette Saison. Klar, aber bei 56 Gegentoren ist nicht immer nur der Torwart schuld, sondern da auch gerade auch einfach diese katastrophalen Fehler, gerade wenn ich an die Anfang der Saison denke, das ist nicht Bundesliga-reif gewesen. Und klar, jetzt häuft sich das bei Manu ein bisschen, aber ich glaube, dass man ihn, wenn man ihn jetzt rausnehmen sollte, dann ist die Zeit beim VfL vorbei, weil wenn du dann wirklich absteigen solltest, dann wieder auf Riemann zu setzen, ich glaube, das wäre das komplett falsche Zeichen.
Okay, zweite Frage. Steht der bessere Trainer nun bei Schalke an der Seite?
Ja, also ich kann mich da nur wiederholen. Thomas Reis, fachlich Top-Trainer. Ohne ihn wäre der VfL nicht da, wo er ist. Ich glaube auch, dass Thomas Letsch ein guter Trainer ist. Man hat es teilweise ja auch schon gesehen in den Spielen. Aber er ist auch ein Trainer und das hat er ja selbst bei seiner, wo er vorgestellt wurde, gesagt. Normalerweise lässt er mit einem anderen System spielen, mit Dreierkette. Schon auch offensiver eine Mannschaft, die Ballbesitzfußball spielen möchte, aber das ist nicht der Kader oder das gibt der Kader nicht her. Und dementsprechend kann er sicherlich auch nicht das abrufen, was er sich persönlich vorstellt.
Ja. Okay, Tobi, wir können zum nächsten Spiel kommen.
Kein Spaß. Dann haben wir ja heute auch mal ein paar mehr Minuten dem VfL Bochum gewidmet, was glaube ich jetzt auch nicht so verkehrt ist.
Ja, tut jedem gut.
Eine andere Mannschaft, die momentan ja ähnliche Probleme hat wie der VfL Bochum, ist weiterhin die TSG Hoffenheim. Die TSG Hoffenheim verliert mittlerweile insgesamt das 13. Spiel, wo sie jetzt auf drei erwarten, 7. Niederlage in Folge. Also da hat der Trainerwechsel sich momentan noch überhaupt nicht ausgezahlt. Und jetzt an Mainz war es auch mal wieder, gerade in der ersten Halbzeit, ein sehr erschreckender Auftritt. Die ersten Abschlüsse kamen ja Mitte der zweiten Halbzeit erst und auch keine wirklich gefährlichen Abschlüsse. Und die Mainzer hatten eigentlich weitestgehend das Spiel gut im Griff. Frühes Anlaufen, hohes Pressing, womit die TSG überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Und die Mainzer haben es eigentlich nur unnötig spannend gemacht, weil sie selber die letzte Zielstrebigkeit so ein bisschen vorm Tor haben vermissen lassen. Ja, aber dann war es dann bei Rairo nach einer halben Stunde, nach einer Ecke, 1-0. Ja, das vierte Mal, neunte Gegentor der Mainz, der Hoffenheimer schon nach einer Ecke. Damit haben wir auch wieder das Thema Konzentration und ja, so verliert die TSG ihr viertes Spiel hintereinander mit 1-0 und rutscht auf den Relegationsplatz ab. Ich glaube, die TSG ist so die Mannschaft, wo wir ja, uns jetzt am meisten Sorgen machen müssen, weil da ist, glaube ich, komplett im freien Fall. Oder wie habt ihr da so den Eindruck? Also wirklich
Sören
viel Besserung.
Sören hat heute Vorrang, weil ich habe das Gefühl, er ist richtig im Flow. Sören, du bist immer als Erster.
Vielen Dank, vielen Dank. Ja, ich war auch ehrlicherweise echt überrascht, jetzt auch gerade gegen Mainz, dass die TSG offensiv so harmlos ist. Gerade ja auch, wenn man die Philosophie auch von Rino Materazzo kennt, an VfB denkt. Das war ja trotzdem auch, wenn es nicht unbedingt erfolgreich war, das war Fußball nach vorne. Und den habe ich jetzt gegen Mainz überhaupt nicht gesehen. Da gebe ich dir auch voll recht. Also ich glaube, dass man sich da aktuell richtig viel Sorgen machen muss, weil es entwickelt sich auch irgendwie nichts unter Materazzo. Und da ist auch ein riesen Fragezeichen. Ich meine, Tobi, du bist der heimliche Hoffenheim-Experte von uns. Irgendwann kann man auch nicht unbedingt erklären, woran es liegt. Jetzt hat er jetzt gegen Mainz mit einer Viererkette gespielt, aber offensiv lief es trotzdem nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Die Qualität im Kader vom Namen her ist eigentlich da, aber sie kriegen es nicht auf den Platz. Und in dem Sinne, dann war es für die Mainzer auch wieder recht, recht dankbar. Du gehst 1-0 in Führung und dann spielt Bo Svensson eben sein Spiel, nämlich defensiv stehen. Große Fragezeichen auf jeden Fall bei Hoffenheim.
Ja, und die Mainzer, das zweitbeste Team seit Jahresbeginn. 16 von 24 möglichen Punkten geholt. Vierter Heimsieg in Folge und plötzlich schielen sie wieder Richtung Europa. Ne? Also so schnell kann es gehen. Und hatten ja vor der WM auch ein kleines Loch, wo es dann nicht so gut lief. Aber ja, Mainz, eine Mannschaft, die ganz unangenehm zu bespielen ist. Ne? Also von daher, ja, und bei der TSG Sören habe ich ehrlich gesagt auch langsam die Hoffnung aufgegeben. Man sieht da immer vereinzelt, Fabi, so zwei, drei Spiele hast du dann in so einer Mannschaft, die von der Körpersprache so ein bisschen den Eindruck machen, als ob sie sich oder wollen dagegen zu stellen, aber der Großteil der Mannschaft, der ja, läuft einfach nur so mit, ne?
Ja, also ich gehe davon aus, jetzt darf ich einmal kurz sprechen und zwar glaube ich, dass die Mainzer einfach den perfekten Gegner für einen lauen Samstagnachmittag vor sich hat. Soll auf keinen Fall die Leistung der Mainzer schmälern, aber erschreckend, was die Hoffenheimer, speziell auch die erste Halbzeit, da geboten haben. Nach vorne unfassbar ungefährlich, selbst in der zweiten Halbzeit. Also es war nicht wirklich zwingend. Die Qualität, die vielleicht irgendwo in der Mannschaft versteckt ist, kommt im Moment gar nicht zur Geltung. Dafür ist der Trainer verantwortlich. Irgendwo ein selbstgemachtes oder ein hausgemachtes Problem nach wie viele Spiele in Folge? 3 hat er jetzt verloren, glaube ich. Ist dieser Trainerwechsel, der Effekt, glaube ich, vollkommen verpufft und jetzt hängst du da unten drin. Was noch erschreckender war, fand ich teilweise die Körpersprache des einen oder anderen in der zweiten Halbzeit, wo man das Gefühl hatte, dass ein Stück weit sich aufgeben, wahrscheinlich das abzulesen war an der Körpersprache. Und ich gebe euch beiden recht, da macht man sich extrem viel Sorgen. Und gleichzeitig muss man den Mainzern ein Kompliment machen, weil man so das Gefühl hat, vor allem dann die Art und Weise, wie sie den Gegner oder die Angriffe unterbinden, ihr Gegenpressing, das ist schon allererste Sahne.
Ja, dann immer das schnelle Umschaltspiel und vorne mit Ajok haben sie natürlich jetzt auch einen Zielspieler, der da, seitdem er da ist, schön die Bälle behaupten kann, ablegen kann und auch nochmal eine neue Komponente im Mainzer Spiel. Also ja, schauen wir mal, wo der Weg der Mainzer jetzt in den nächsten Wochen hingeht. Nächstes Wochenende geht es dann nach Berlin, Sören. Mal schauen, wie es da bei der Hertha weitergeht. Kommen wir zu der Mannschaft, die auch noch weiterhin unten drin steht, der jetzt am Wochenende aber mal wieder ein gutes Spiel gemacht hat und am Ende vielleicht sogar ein bisschen ja, vom Pech verfolgt gewesen ist. Fabi, die Bayern zum Ende hin in Stuttgart noch mit dem blauen Auge davongekommen.
Also ich bin jetzt sehr verwundert, wenn dein Plan war, zuerst die Abstiegszone zu besprechen und da die Bayern mit
Ja, ich muss
reinzunehmen.
da jetzt irgendwie auf Stuttgart kommen, deswegen.
Oh, juiuiuiui.
Aber das schüttelt sie
Da
so
war ich
aus dem
jetzt.
Ärmel. Das schüttelt sie so aus dem Ärmel.
Ja, also zuallererst muss ich sagen, ich glaube, in Summe betrachtet war es ein verdienter 2:1-Sieg der Bayern, ja. Was auffällig war nach dem Anschlusstreffer, wurde es auf jeden Fall nochmal eng. Es kann definitiv auch 2:2 ausgehen. Erklärlich ist es für mich meines Erachtens nichts, weil man, oder nicht, weil man 70 Minuten, denke ich, alles vollkommen in den Griff hat. Ich möchte auch an der Stelle Julian Nagelsmann auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil man ihm ja ankreidet mit seinem Dreierwechsel sozusagen den Spielfluss oder das Spiel sozusagen gebrochen zu haben. Aber mal ganz ehrlich, wenn du auf die Bank schaust und du hast ja Leroy Sané, Serge Gnabry und Sadio Mané auf der Bank sitzen, mal die Frage an euch beide. In dem Moment glaubst du doch einfach, dass du der Mannschaft was Gutes tust. Du gibst den Jungs, die mit Sicherheit auch ihre Minuten haben wollen oder haben müssen, doch einfach die Möglichkeit, noch mal eine halbe Stunde aufs Feld zu kommen. Da kann man doch Nagelsmann keinen Vorwurf machen, oder?
Gehe ich voll mit. Also, wo ich die Diskussion heute Morgen gelesen habe, oder fing ja schon am Sonntagabend an, Samstagabend an, also hat Nagelsmann definitiv alles richtig gemacht. Hätte das sowieso nicht gemacht, wäre es auch wieder, hätte es auch wieder Theater gegeben. Warum lässt er die spielen? Warum rotiert er nicht und so? Also, nee, habe ich auch volles Verständnis für, dass er da versucht, jedem ein bisschen Spielpraxis zu geben und vielleicht dann auch nochmal die Möglichkeit, sich zu empfehlen für Mittwoch. Aber Eigenwerbung hat da, glaube ich, bis auf Mané vielleicht ein bisschen keiner von den anderen beiden da wirklich betrieben.
Also ich glaube auch, dass man sich vor allem wie gesagt, in den ersten 70 Minuten relativ viele Torchancen erspielt hat. Teilweise auch wirklich sehr, sehr guter Fußball. Dann bekommst du das Gegentor und fängst nochmal zum Schwimmen an. Das muss nicht sein. Wie gesagt, die Ursachen, die Gründe kann man nur erahnen. Ja, vielleicht hing es mit den vielen Wechseln zusammen. Trotzdem würde ich da eben keinen Vorwurf machen. Ich glaube aber, um ehrlich zu sein, ja, vor dem Spiel war auch, glaube ich, jetzt kein Feuerwerk zu erwarten, weil es ging einfach darum, irgendwo die 3 Punkte einzusammeln, weil ich glaube, es ist einfach nur menschlich, wenn jeder oder die meisten aller Spieler einfach dann auch schon den Mittwoch im Kopf hatten. Klar, das darf keine Ausrede sein, vor allem nicht, wenn es so eng in der Tabelle ist. Aber am Ende des Tages zählen die 3 Punkte und man kann jetzt viel drüber diskutieren. Ich möchte es auch nicht klein machen, aber alles in allem, glaube ich, kann man schon auch von einem verdienten Sieg der Bayern sprechen.
Und am Ende fragt da sowieso keiner mehr nach. 3 Punkte sind eingefahren und jetzt geht es dann am Mittwoch zu Hause gegen Paris, wo alle Blicke drauf gerichtet sind. Sollen du noch was zum VfB oder zu den Bayern?
Ja, zum VfB. Ich weiß nicht, ob ihr am Sonntag die Sendung Sky 90 geguckt habt. Ich gehe da mit Sven Mislintat und bleibe auch dabei. Ich glaube, dass Bruno Labbadia mit dem VfB, dass es kein guter Match ist und dass der VfB ja, sich am Ende der Saison auf einem Abstiegsrang wiederfinden wird.
Okay. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Abstiegskampf, Abstiegsplatz, Hertha BSC Berlin, Sören, Sonntag. Ich hatte mit Carsten nach dem Spiel geschrieben. Es schrieb nur, es tut mir leid für euren Hertha-Freund. Allerdings ist es, allerdings sagt er, er hat nach Schalke und Stuttgart selten so eine schwache Mannschaft in Leverkusen gesehen. Ja, harmlos, hilflos, total überfordert, gerade mit dem Tempo der Leverkusener und sprach auch von einem mehr als deutlichen und verdienten 4:1 Heimsieg für seine Leverkusener.
Dann würde ich dagegen halten und sagen, dass ich selten so einen starken Auftritt der Werkself gesehen habe in dieser Saison. Ja, das stimmt. Also es war ein Klassenunterschied. Ich glaube, dass gerade die Härte auf den Außenpositionen, trotz dann auch gerade was in der Defensive betrifft, die Fünferkette überhaupt nicht hinterherkam. Es ist ja bekannt, dass Leverkusen meist über die rechte Seite angreift, über Frimpong. Und da hatte gerade auch Marvin Plattenhardt, ja, natürlich unglaubliche Tempodefizite. Und das war ein Klassenunterschied, auf jeden Fall. Aber sicherlich darfst du vielleicht nicht so in der Form gegen Leverkusen verlieren, aber das sind nicht unbedingt die Spiele, wenn du die Klasse halten wirst, sondern das sind dann eben nächste Woche gegen Mainz zu Hause im Olympiastadion. Ich glaube auch, dass man da wieder ein anderes Gesicht von der Hertha sehen wird. Und da musst du dann wirklich auch auf Sieg spielen, aber gegen Leverkusen, okay, das wären Bonuspunkte gewesen, trotzdem die Art und Weise nicht gut, aber Fokus auch jetzt auf das Spiel gegen Mainz.
Aber darf ich eine Frage stellen? Was ist denn das eigentlich für ein komisches Verhältnis der Fans zur Mannschaft? Weil ich glaube, es gab ja auch beim Spiel gegen Leverkusen dann auch wieder vereinzelt aus dem Block diese Absteigerrufe. Ich meine, das ist doch genau das, was die Mannschaft jetzt nicht brauchen kann, oder?
Ja, absolut. Aber ich kann nur die Eindrücke schildern, die ich jetzt vorletzte Woche, beziehungsweise letzte Woche hatte, als ich in Berlin war. Also da habe ich nur gemerkt, dass das Stadion und auch die Fans zu 100% hinter dieser Mannschaft stehen. Ich habe auch generell den Eindruck, dass die Hertha sich zu Hause wesentlich wohler fühlt mit den Fans im Rücken. Und wenn man sieht, wenn sie gewinnen zu Hause, wie danach gefeiert wird in der Kurve, da kann ich keinen Riss irgendwie zwischen Fans und Mannschaft erkennen.
Ja,
Und
das
von
möchte ich
daher
ja
baue ich
jetzt auch
da.
nicht sagen, aber es geht ja darum einfach auch, dass sowas in so einem Moment oder in so einer Phase der Saison einfach vollkommen unangebracht ist. Weil ich glaube, du hast halt einfach gegen eine Mannschaft gespielt, wenn sie ihr oder wenn die Leverkusener ihr Potenzial abrufen oder das spielen, was sie spielen können, ja, dann wird es für sehr viele Mannschaften in der Liga einfach sehr schwer, gegen Leverkusen zu bestehen. An diesen Tagen, definitiv. Über Konstanz brauchen wir jetzt nicht sprechen. Vor allem, wenn sie diese PS auf die Straße bringen oder mit dem Tempo kommen, ja, da wird wahrscheinlich ja jede Mannschaft auch ihre Probleme haben. Trotz alledem ist es dann aber auch so, dass man ja den Weg Klassenerhalt, glaube ich, auf die Art und Weise wird es vielleicht nochmal für die Mannschaft ein Stückchen schwerer.
Ja, wobei Sören hat es ja gerade gesagt. Also ich meine, Hertha war bei dem Spiel war bemüht. Man hat es den Spielern teilweise auch angesehen. Wir haben selbst
Boah, ja, komm, wir brauchen jetzt nicht alles schönreden. Das war ein
nein, um Gottes
grausamer
Willen.
Auftritt.
Nein,
Also,
nein, gegen solche
wir haben
Mannschaften.
gerade eben von einem Klassenunterschied gesprochen. Jetzt brauchen wir hier nicht auch alles schönreden, bloß weil es die Hertha ist.
Nein, ich will auch gar nichts schönreden, um Gottes Willen. Ich wollte jetzt eigentlich in Leverkusener Fußball ein bisschen hervorheben, wie einfach es sein kann, mit einem einfachen Doppelpass, mit Hinterlaufen. Da haben sie ja wirklich jeden Angriff so gefahren, ne? Und die Hertha ist ja in keinen einzigen Zweikampf reingekommen, ist nur hinterhergelaufen und wurde da wirklich hergespielt, ne? Und bei Leverkusener muss man ja sagen, jetzt eigentlich das dritte Spiel in Folge mit weiter ansteigender Form. Die Spielfreude scheint zumindest auch so ein bisschen zurückzukehren. Ja, Ballbesitz hatten ja sowieso die Spieler vor. Das Umschaltspiel ist ja auch bekanntlich schon ja, in den letzten Wochen schon ziemlich gut. Und jetzt schauen wir mal, ne, ob die Leverkusener wirklich dann noch Richtung Europacup-Plätze weiterschielen. Also Carsten sagte, ihm würde Platz 7 reichen, weil es da international auf jeden Fall ja, einige Stadien gibt, wo er noch nicht war und Gegner. Also der will doch nicht mal sich direkt für die Europa League qualifizieren. Aber ja, schauen wir mal bei den Leverkusenern. Hat auf jeden Fall mal wieder nach
Vielleicht
Leverkusener Fußball ausgesehen.
gewinnt Leverkusen ja auch die Europa League, dann sind wir eh in der Champions League.
Ja, richtig, genau. Den
Ist ja
wichtigsten
auch noch
Halbfinale.
im Bereich des Möglichen.
Das stimmt wohl. Ja, jetzt am Donnerstag gegen Ferencvaros. Genau, stimmt. Ja, also verdienter Sieg der Leverkusener. Und Big Points auch im Abstiegskampf und jetzt 7 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, richtig Luft verschafft, hat sich der FCA, Fabi.
Ja, tatsächlich entgegen meiner Vermutung im Vorfeld, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, was man da sagen kann, ich weiß nicht, wie es euch geht, die Gegentore für die Bremer viel zu einfach. Ich glaube, du kannst die auch sehr, sehr gut wegverteidigen, meines Erachtens. Ich weiß jetzt nicht, ob es das, ich glaube, das 2-1 war es
Für Meier?
von Bello,
Ja.
Ja,
der Befreiungsschlag.
genau, das musst du einfach anders verteidigen. Ich glaube, ja, wie soll man das sagen? Trotz alledem erstmal klar, wichtig die 3 Punkte für die Bremer. Fühle mich aber auch ein bisschen bestätigt von dem, was ich letzte Woche gesagt habe. Das ist für die Bremer immer so ein schmaler Grat zwischen Genie und Wahnsinn. Ist klar, in der Tabelle stehst du relativ sicher. Jetzt mittlerweile beide Mannschaften. Ich denke, beide Mannschaften werden auch definitiv nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Aber beide Mannschaften sind, glaube ich, auch noch in ja, so einer gewissen Art Findungsphase. Und wie gesagt, ich wünsche mir eigentlich ja von beiden Mannschaften, dass es ja, irgendwann den nächsten Schritt gibt in Form von spielerischem Fußball oder die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Aber ja, trotz alledem.
Ja,
Verdient der Sieg der Augsburger, glaube ich. So.
War ja in der ersten Halbzeit ein ziemlich offener Schlagabtausch, ne? Hüben wie drüben. Die Abwehrreihen ja haben nicht wirklich existiert, waren einige Chancen auf beiden Seiten, teilweise auch haarsträubende
Tja.
Einladungen, die Augsburg da verteilt hat und Bremen dann nicht genutzt hat. Ja, und in der zweiten Halbzeit hat Augsburg ja quasi mit dem ersten Angriff dann das 2:1 nachgelegt und ja, danach rannten die Bremer eigentlich dann die meiste Zeit des Spiels dann an, haben dann versucht nach vorne zu spielen, hatten noch die eine oder andere gute Gelegenheit, aber am Ende, ja, vierter Heimsieg für den FCA, ne?
Ich glaube halt, dass das Spiel auch deshalb so attraktiv war, irgendwo zu schauen, weil es halt einfach teilweise vogelwild war. Also die Fehler, die da passiert sind auf beiden Seiten, die waren ja mehr als nur haarsträubend.
Aber da müsst ihr mir mal erklären, also der Befreiungsschlag von Weiger, da hinten der neue Verteidiger von Augsburg, wo er den Ball da in 16er reinspielt, mitten in die Füße von, ich weiß gar nicht, welcher Bremer es da war. Das sind doch Fehler, Fabi, sondern das darf doch nicht passieren. Also da kannst du besoffen sein, da kannst du, weiß ich nicht was sein, aber sowas darfst du auch nicht machen als Bundesligaspieler. Also da waren so
Ja.
viele Fehler am Wochenende wieder bei.
Ja, das stimmt. Aber das spricht ja auch so ein bisschen dafür. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Bremen Aufsteiger ist. Dass da jetzt auch nicht in jedem Mannschaftsteil Top-Qualität ist. Aber das sind dann eben auch so Leichtigkeitsfehler vielleicht, Unkonzentriertheiten, die sich da einschleichen. Und da hast recht. Also, das sieht man bei vielen Mannschaften. Und das wird dann eben dann auch auf dem Niveau. Jetzt auch Augsburg hat die Fehler dann eiskalt ausgenutzt und so muss das dann auch sein.
Gut. Dann haben wir so einen Schritt ins Mittelfeld, würde ich vorschlagen. Am Sonntag das letzte Spiel. Auch gerade in der ersten Halbzeit ein ziemlich offener Schlagabtausch. War ja auch ein Wiedersehen von Oliver Glasner und seinem alten Arbeitgeber. Am Ende trennen sich Wolfsburg und Frankfurt. Ja, eigentlich schiedlich friedlich 2:2, nachdem in der ersten Halbzeit auch ziemlich munter hin und her ging. Die Wolfsburger mit der frühen Führung und die Frankfurter dann mit dem Doppelschlag. Mit der Führung und ja, kurz vor der Halbzeit dann die Wolfsburger wieder mit dem Ausgleich. In der zweiten Halbzeit haben sich die Defensivreihen dann ein bisschen wieder strukturierter aufgestellt und ja, am Ende glaube ich, geht das 2:2 für beide in Ordnung. Oder?
Eigentlich ist ja Sören immer als Erster dran, aber nachdem er nicht sprechen will, übernehme ich das. Klar, ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube, alles an Spektakel, wollen wir es so nennen, in der ersten Halbzeit. Ja, ich denke, das ist ein ganz guter Ausdruck. Desto ruhiger wurde es dann, glaube ich, in der zweiten Halbzeit. Man hat sich dann auch so ein bisschen, glaube ich, neutralisiert gegenseitig, weil es in der ersten Halbzeit wirklich ja, phasenweise ziemlich wild war. Übergeordnet würde ich sagen, absolut gerechtes Unentschieden. Ein bisschen schade aus Frankfurter Sicht, weil man den Patzer der Leipziger nicht nutzen kann. Ich glaube, jetzt ist man 3 Punkte hinter Platz 4. Deshalb ein bisschen schade und ich glaube, bei den Frankfurtern nach 2 Niederlagen, meine ich, jetzt mit dem Punkt auswärts in Wolfsburg, ja, jetzt wird es langsam wieder Zeit für einen Dreier.
Ja, die Frankfurter aus den letzten 5 Pflichtspielen einen Sieg geholt. Ja, momentan, ja, Rückrundentabelle, die Frankfurter 6 Spiele, 8 Punkte. Also da haben wir ja schon vor ein paar Wochen drüber gesprochen, ob die Frankfurter weiter in ihren Leistungen festhalten können oder ob es da so langsam in so eine Abwärtsspirale reingeht wie in der letzten Saison. Schauen wir mal. Ich glaube, mit Ausschlaggeben wird er dann wahrscheinlich die nächste Woche sein, wenn es da zum Rückspiel nach Neapel geht. Und dann kann man sich eventuell dann ja wirklich wieder komplett auf die Liga konzentrieren, ne? Aber ich denke, mit dem 2:2 in Wolfsburg kann man ganz gut leben. Wolfsburger, die sich ja jetzt auch wieder gefangen haben, nach zuletzt eher schwächeren Auftritten. Ja, so, Mannschaft von Niko Kovac bleibt auf den Fersen auf Platz 7.
Ja, also ist ja nach wie vor alles drin, was internationale Plätze betrifft. Spielerisch war das, glaube ich, gerade auch in der ersten Halbzeit absolut in Ordnung. Und wenn man am Ende der Saison rausgeht und vielleicht dann wirklich in diese Conference League reinkommt, glaube ich, kann man oder braucht man sich in Wolfsburg nicht unbedingt beschweren.
Nee, denke ich auch. Denke ich auch. Ja, ein Spiel am Samstagnachmittag, wo wir, glaube ich, schnell mit fertig sind. Union Berlin und der SFC Köln trennen sich am Ende 0:0. Eigentlich ein wirklich guter Auftritt der Kölner. Gerade in der zweiten Halbzeit sind dann leider nur am Tore schießen gescheitert, wo es ja die letzten Spiele so hapert bei den Kölnern und Union. Ungewohnt defensiv schwach, viele Räume offenbart hinten und die Kölner zu der einen oder anderen guten Gelegenheit eingeladen. Und ja, am Ende etwas glücklicher Punkt für Union, muss man wirklich sagen, glaube ich.
Wollte gerade sagen, Glück gehabt Union, weil ich glaube, dem Sieg waren die Kölner deutlich näher als die Unioner. Zum einen natürlich auch schön von den Kölnern auswärts so einen Auftritt zu sehen. Bisschen müde wirkende Unioner oder müde weiß ich nicht, aber ja, nach der Niederlage in München jetzt der Auftritt zu Hause gegen die Kölner, wo man wirklich noch, glaube ich, sehr gut bedient war mit dem einen Punkt. Ja, sollte ziemlich schnell wieder eigentlich ja, der Fußball gespielt werden, der die Unioner auch erfolgreich macht. Ja, im Moment geht's gut, glaube ich. Trotzdem würde ich behaupten, wenn du am Samstag eine Mannschaft vielleicht nochmal von der Qualität her ein bisschen besser als die Kölner zu Gast hast, dann ja, wäre es ziemlich wahrscheinlich zu der zweiten Heimniederlage oder ersten Heimniederlage seit auf jeden Fall ganz langer Zeit gekommen. Und jetzt hast du ein paar Aufgaben vor der Brust und solltest schnellstens anfangen, ja, wieder die Art Fußball zu spielen, die dich erfolgreich gemacht hat.
Ja, da macht es sich bemerkbar, wirklich, wenn die Unioner dann nicht ihre ein, zwei Chancen nutzen vorne, dann wird es hinten raus dann schon, kann es dann auch mal enger werden sollen, ne?
Ja, absolut. Ich war auch wirklich positiv überrascht vom Kölner Auftritt. Ich hatte so das Gefühl, in den letzten Wochen konnte man nicht mehr so an den Steffen Baumgart Fußball anknüpfen. Und das war ja eine deutliche Leistungssteigerung jetzt gegen Union. Da wären Dreier definitiv verdient gewesen. Aber ich glaube, für Union Platz 3 nach wie vor, das ist auch nach wie vor absolut in Ordnung, dadurch, dass Leipzig nicht gewonnen hat. Ja, glücklicher Punkt, im Endeffekt dann auch ein Gewinn, aber nach wie vor 44 Punkte Platz 3, absolut in Ordnung, Union.
Ich finde übrigens, ich weiß nicht, wie es euch geht, weil letzte Woche hatten wir das ja mal kurz auch, das System oder die Aufstellung eigentlich den Kölnern sehr entgegenkommen, eigentlich für die Art und Weise, wie sie Fußball spielen wollen, von der Grundordnung her, oder?
Ja, du sprichst jetzt die hauptsächliche Zentrale der Unioner an, die ja ziemlich das Zentrum dicht machen und die Kölner, die dann dadurch halt häufig über die Außen kommen, meinst du, ja?
Naja, das ist ja das Kölner Spiel, aber ich
Hm,
meine jetzt
ja.
auch von der Grundordnung 4-2-3-1. Weil letzte Woche waren es ja noch mit zwei Spitzen vorne drin. Gut, ich weiß jetzt nicht,
Ja.
vielleicht lag es auch daran, dass hier Selke kam gar nicht zum Einsatz, glaube ich, oder?
Ja, stimmt.
Saß, glaube ich, 90 Minuten auf der Bank. Ja, ich glaube, dass es eben letzte Woche ein total unglücklicher Auftritt war und ich glaube einfach, die Grundformation eigentlich ja den Kölnern halt einfach sehr entgegenkommt. Mit der Art und Weise, wie sie ihren Fußball verstehen.
Ja, wenn sie jetzt noch in den nächsten Spielen wieder das Tor treffen, dann ja, wird da auch wieder der ein oder andere Dreier dann wieder am Ende bei rausspringen. Ja, und eine Mannschaft, die uns schon seit ja, die ganze Saison mit guten wie schlechten Leistungen wirklich um den Verstand bringt, ist die Gladbacher, sind die Gladbacher, die jetzt am Wochenende zu Hause gegen ein Top-Team Freiburg eigentlich wieder ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Die deutlich bessere Mannschaft gewesen, wirklich Top-Chancen gehabt. Und am Ende leider die Tore auch nicht gemacht hat, ne? Freiburg, erste Halbzeit, erschreckend schwach, ziemlich zurückhaltend, offensiv gar nicht wirklich stattgefunden. Haben die Gladbacher die ersten, ich glaube, in der ersten Viertelstunde 200%, wo sie da an Flecken scheitern. Und auch in der zweiten Halbzeit, Gladbacher da teilweise frei vor dem Tor. Ja, und am Ende, ja, kann Freiburg vielleicht sogar noch den Lucky Punch ansetzen, wo es dann kurz vor Schluss noch die Riesenchance für die Freiburger gibt. Ich glaube, mit dem Punkt kann Freiburg ganz gut leben in Gladbach. Oder wie habt ihr da den Auftritt der Gladbacher verfolgt? War ja jetzt offensiv, sah auf jeden Fall wieder nach ja, deutlich besseren Gladbacher Spielzügen aus als die letzten Wochen noch auswärts. Mutig nach vorne gespielt.
Ich glaube, der Sören, der will heute nicht so.
Ganz andere Körpersprache.
Ja, ich wollte dir jetzt mal den Vortritt
lassen. Dass du über die Nummer 1 machst, grundsätzlich, ja, gebe ich dir recht, von den Chancen her waren die Gladbacher näher dran am Sieg, war, glaube ich, in Summe ein gutes Heimspiel. Mit ein bisschen mehr Spielglück kannst du natürlich die 3 Punkte einsammeln. Freiburg, ja, wieder so ein Auftritt, der irgendwie, naja, wie soll man sagen, eigentlich auch nicht so der Fußball ist, den man noch aus dem Jahr 22 kennt. Klar, du gehst jetzt mit einem Punkt mit nach Hause, auswärts, stehst in der Tabelle nach wie vor super da, brauchen wir nicht sprechen. Das macht auch nach wie vor jetzt nicht den Eindruck, als würde irgendetwas schief laufen, aber so ein bisschen die Frische auswärts jetzt am Wochenende hat gefehlt. Vielmehr würde ich einmal noch kurz über die gelb-rote Karten mit euch sprechen. Um es vorwegzunehmen, mein Eindruck, dann könnt ihr mich auseinandernehmen. Aber die erste gelbe Karte, die Benzi Baini bekommt, ganz ehrlich, ist keine gelbe Karte für mich, weil er spitzelt den Ball weg. Das passiert in jedem Spiel mit Sicherheit ein, zwei Mal. Ich glaube, das war jetzt auch nicht dieses typische Ball wegschlagen, sondern das war Pfiff, okay, Ball wegspitzeln. Sieht man, glaube ich, mehrfach in jedem Spiel. Da eine gelbe Karte zu ziehen, finde ich übertrieben. Wo ich dann aber wieder beim Schiedsrichter bin, die zweite gelbe Karte, ja, die ist Dummheit. Das muss bestraft werden. Wie seht ihr das?
Sir, möchtest du zuerst?
Von so einem Spieler erwarte ich da dann auch eine gewisse, ja, Souveränität. Ich glaube, das gibt die Regeln her, dass du für so eine Sache eine gelbe Karte bekommst. Und da was danach, ja, musst du dich einfach abgezockter verhalten. Ich glaube, gerade wenn du in der nächsten Saison für einen Champions League Club spielen willst, dann geht sowas nicht. Auch was danach war mit den Äußerungen, die er noch getätigt hat, während er schon runtergelaufen ist vom Spielfeld. Ich finde auch die erste gelbe Karte, die kann man geben. Klar, vielleicht kleinlich, aber ich glaube, die Regeln nehmen das schon so her.
Aber darf ich das nochmal erklären? Weil das ist ja diese typische Situation, da stehen mehrere Spieler in Ballnähe, er steht direkt vor Ball, Pfiff, Ball wegspitze. Hast du ja gefühlt wahrscheinlich übertrieben gesagt, jetzt 100 Mal am Wochenende, dass man den Ball dann zurückspielt oder da dann direkt gelb zu geben. Bei allem anderen bin ich vollkommen bei dir, Sören. Also das ist ein absolutes No-Go, das ist respektlos und das hat auf dem Fußballplatz nichts zu suchen. Und für die Äußerungen müsste er normalerweise sogar noch länger gesperrt werden, finde ich zumindest, weil nach wie vor jeder Fußballer in der Bundesliga auch eine Vorbildfunktion hat.
So, beim Klatschen bin ich auf jeden Fall bei euch, da brauchen wir auch nicht weiter drüber sprechen. Aber bei der anderen Sache, Fabi, bin ich vollkommen auch bei dir. Ich meine, das sind Sachen, du hast jetzt auch schon angesprochen, die kommen bei jedem Spiel mehrfach vor, auch genauso gut den Ball noch in der Hand nehmen, ein paar Meter zurücklaufen, im hohen Bogen wieder zurückschmeißen. Da erwarte ich eigentlich vom Schiedsrichter dann auch einfach Fingerspitzengefühl. Das ist alles Zeit, die wird hinterher dann einfach nachspielen gelassen und dann hat sich die Sache ja auch damit. Also das bisschen wegspitzen war jetzt, du sagtest ja auch, nicht jetzt 15 Meter wegschlagen den Ball, gehört dazu, ist Fußball, sieht man überall in jeder Liga, da wird nicht so ein großes Trara rumgemacht und ich würde jetzt auch sagen, dass da vielleicht auch nur jeder zweite, dritte Schiri, wenn überhaupt, da mal eine gelbe Karte gibt. Also von daher ein bisschen lockerer an die ganzen Sachen rangehen, da sollten sich lieber auf andere Sachen mal deutlich mehr konzentrieren, angefangen bei einem richtigen Einwurf zum Beispiel. Aber gut, das ist ein anderes Thema. So, und dann sind wir schon an der Spitze angelangt. Topspiel, Freitagabend, auch ein altes Wiedersehen. Marco Rose traf auf Borussia Dortmund. Und am Ende war Marco Rose ja ziemlich angefressen, weil bei dem Spiel für RB vom Spielverlauf her, von den Chancen her, nach hinten raus, gerade in der zweiten Halbzeit auch nochmal, schon auf jeden Fall ein Punkt drin war. RB hat sich jetzt erstmal, ja, oder vielleicht sogar komplett aus dem Titelkampf verabschiedet. Bayern und Dortmund ziehen davon. Und der BVB, ich traue der ganzen Sache, ich weiß nicht wieso, immer noch nicht, auch wenn es das 10. Spiel mittlerweile in Folge ist, auch wieder Glück gehabt.
Boah, ja, also ich bin ja Fan des Spruchs, also beim ersten Mal ist es Glück, beim zweiten Mal ist es Können. Und so oft wie der BVB vermeintlich Glück hat, ich glaube, das zieht sich ja schon durch die Saison durch. Das ist dann vielleicht auch verdientes Glück. Ich habe einen BVB gesehen, zumindest 70 Minuten lang, der gespielt hat wie eine absolute Spitzenmannschaft, eiskalt zugeschlagen in den richtigen Momenten, aber natürlich dann die letzten 20 Minuten raus, hat Leipzig dann schon gedrückt. Da kann man sich erneut bei Alex Meyer bedanken, der dann den Dreier gerettet hat. Aber ich finde schon, dass der BVB keinen unverdienten Sieg eingefahren hat und Leipzig dann vorwerfen muss, dass sie eben bis zur 70. vielleicht dann auch zu wenig gemacht haben.
Ja, ein Satz: der BVB die letzten Wochen die engen Spiele alle mit einem Torunterschied gewonnen. Defensiv plötzlich wirklich famos hinten drin, kämpft jeder, ackert für den anderen. Also was das angeht, ist das M-Wort, glaube ich, jetzt passt wieder nach Dortmund. Und was da bei dem einen oder anderen Spieler in den letzten Wochen passiert ist, da fragt man sich bis heute. Und ich bin auch echt mal gespannt, wie es dann am Dienstag dann ausschaut, wenn es dann zum FC Chelsea geht. Aber Fabi, der BVB, für dich auch immer noch eine Überraschung, wie sie die Spiele gewinnen, oder mittlerweile auch der Meinung, dass es jetzt bis zum Ende spannend bleibt?
Ja, also erstmal aus Leipziger Sicht, glaube ich, ein Spiel, was du nicht verlieren darfst, glaube ich. Dafür waren viel zu viele gute Chancen, die man hatte, die man dann teilweise kläglich, ein bisschen unglücklich dann eben auch vergibt. Trotzdem am Ende des Tages, und ich glaube, Sören hat es vorher schon mal gesagt, da fragt dich in der Woche keiner mehr danach, geht es darum, die Spiele auch zu gewinnen. Beim BVB sieht es im Moment so aus, als würde sehr viel zusammenpassen. Ich glaube, das ist dann zum einen die Qualität, die sie haben in ihrer Mannschaft, zum anderen dann natürlich auch in bestimmten Phasen des Spiels immer mal wieder die Eigenschaft zu haben, das Tempo zu erhöhen, dann eben auch erfolgreich im Abschluss zu sein. Das ist das eine. Und wie gesagt, um die Frage von dir zu beantworten, ja, ich glaube schon, dass der BVB bis zum Ende dabei bleiben wird. Ich glaube, das ist keine Frage. Dafür ist der Lauf viel zu gut. Das Einzige, was ich euch beide jetzt frage, ist, was mir immer so durch den Kopf geht, weil wir ja doch, glaube ich, behaupten können, neutral vieles zu sehen. Ich finde immer komisch, Sören hat gerade von 70 guten Minuten und 20 eher weniger guten Minuten gesprochen. Trotzdem wird den Dortmunder dann entsprechend die Qualität oder die Mentalität vor allem in einer gewissen Hinsicht zugesprochen. Und bei den Bayern 70 gute Minuten, 20 schlechte Minuten, und es wird eigentlich eher alles schlecht geredet. Also ist jetzt kein Vorwurf an Sören, aber ist ein bisschen, wirklich nicht Sören, ganz im Gegenteil. Aber ich finde es ja wirklich kontrovers auch diskutiert in den Medien, in den Expertenrunden. Wie seht ihr das? Also ja, ist für mich ein bisschen schwierig im Moment zu greifen.
Ja, ist aber, glaube ich, immer so eine Ansichtssache, wo man dann den Maßstab anlegt. Ich sag mal, Bayern als absolute Top-Mannschaft gehst du, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer mit der Lupe hin und als beim BVB zum Beispiel, die ja nur vermeintlicher Titelanwärter waren. Wir erinnern uns mal an die Monate zuvor, wo sie ganz kleine Brötchen gebacken haben zum Beispiel. Ne?
Aber es gibt ja im Moment super Parallelen. Beispielsweise Champions League Hinspiel. Hammer, dass die Dortmunder zu Hause 1-0 gewinnen. Aber was denen teilweise in den letzten Minuten um die Ohren geflogen ist, man spricht von einer magischen Nacht in Dortmund, teilweise sogar die, wie sagt man, sexieste Mannschaft in ganz Europa. Die Bayern gewinnen in Paris und jeder spricht über die schlechten letzten 20 Minuten und Kylian Mbappé. Jetzt am Wochenende die Leipziger, die letzten 20 Minuten, wenn man ehrlich ist, Hand aufs Herz, auch jeder Dortmund-Fan. Und ich meine das wirklich gar nicht schlecht oder böse gegenüber die Dortmunder, weil du nach wie vor gegen eine Top-Mannschaft aus der Bundesliga gespielt hast. Aber das waren die letzten 20 Minuten. Da darfst du dich nicht beschweren, wenn es klingelt. Ja. Nicht nur einmal, sondern vielleicht sogar auch zweimal. Es war dann natürlich auch, ich gebe dir recht, von Glück zu sprechen ist falsch, aber dann Schlotterbeck auf der Linie mit der Schulter. Bewusst, unbewusst, überhaupt gar nicht die Rede von einem Elfmeter, aber du musst den Ball erstmal auch so klären. Der Schuss von Forsberg, der dann genau in den Armen von Meier landet. Also wie gesagt, es ist, glaube ich, nicht alles so Gold, wie es dann vielleicht glänzt. Und im Moment haben die Dortmunder einfach einen Lauf und es passt ziemlich viel zusammen. Und das ist auch schön, das ist gut für die Bundesliga. Aber ich finde die Parallele dazu bei den Bayern, ich möchte jetzt auch nicht über die Bayern sprechen, aber ich finde die Diskussionen oder die Unterhaltungen, die gehen in zwei vollkommen unterschiedliche Richtungen. Bei den einen alles super und bei den anderen alles weniger gut.
Ja, gehe ich auch vollkommen mit dir. Ich bin, glaube ich, auch jemand oder auch ein bisschen dafür, was heißt bekannt, aber ich sehe dann auch immer eher die negativen Sachen, die dann doch schon deutlich nicht so gut sind, anstatt immer nur die guten Sachen rauszusuchen. Und ich bin da auch deiner Meinung. Also das Spiel gegen Chelsea durften sie sich nicht beschweren, hätten sie auf jeden Fall verlieren müssen, war bis dato kein gutes Spiel, haben für ihre Möglichkeiten ein super Spiel gemacht, aber hinten raus, sei es Leipzig jetzt gewesen und Chelsea, ich glaube auch nicht, dass sie am Dienstag weiterkommen, bin ich ganz ehrlich. Also, ja, und bei Bayern
sicher. Sören, was meinst du denn?
Ja, also vom Gefühl her gebe ich euch da recht. Gerade die letzten Wochen, da waren ja immer einige Fehler, auch was Defensivarbeit betrifft. Und das wirkte alles nicht so stabil. Aber ich glaube, was halt immer eine Rolle spielt, ist, woher man kommt. Ich glaube, Dortmund die letzten Jahre, das war nicht unbedingt erfolgreich. Und wenn du jetzt halt so eine Saison spielst, ja, dann schaut man nicht immer auf diese Details, die nicht so gut laufen, sondern eher auf das, was positiv läuft. Und wenn du eben jahrelang an der Spitze stehst, dann schaut immer jeder darauf, was eben nicht so gut läuft, anstatt auch das Positive hervorzuheben. Ich glaube, das ist immer die Sache, woher man kommt. Und vielleicht gehört das auch so ein bisschen zu diesem Bayern-Mythos dazu, dass jeder irgendwie hofft, dass sie straucheln. Und dementsprechend hat der BVB vielleicht im Moment auch die Gunst der Öffentlichkeit auf seiner Seite.
Tobi, sorry, ich habe dich gerade eben.
Nee, ich glaube.
Du wolltest noch was zu den Bayern sagen, oder?
Ja, ich wollte einfach nur sagen, dass ich bei den Bayern genauso hart ins Gericht gehen würde. Die Abwehrleistung auch jetzt am Wochenende, auch wenn es auch ein gutes Spiel bis dato war, waren auch wieder genug Wackler hinten drin, die jetzt am Mittwoch auch mit Sicherheit bestraft werden. Ne? Also ist längst nicht alles Gold, was glänzt, bei beiden immer noch nicht. Und ich finde das auch nicht schlimm, da kann man auch ruhig weiterhin den Finger in die Wunde legen. Und ich glaube, Terzic und Nagelsmann wissen das auch, wo sie ansetzen müssen. Und alles nur eine Momentaufnahme und das sind dann halt die kleinen Dinge, die am Ende dann ja die ganz wichtigen Spiele entscheiden werden. Ne? Also deswegen.
Da kann ja, was ich auch ein bisschen irgendwie verrückt finde, wenn man so auf die Tabelle guckt, was Siege, Unentschieden, Niederlagen betrifft. Der BVB steht bei 6 Niederlagen. Da waren ja sicherlich auch in der Saison ein paar vermeidbare dabei, wenn du ein paar mehr Punkte oder Unentschieden zumindest gesammelt hättest, wärst du ja teilweise sogar ein paar Punkte vor Bayern. Also vielleicht ist das auch ein Grund dafür. Ja,
dass gut, aber dann ganz ehrlich, so der Vergleich hinkt ein bisschen, wenn ich glaube, du hast in der Vorrunde, wenn ich da bei den Bayern, also ich möchte mich jetzt hier nicht als Bayern-Verteidiger im Übrigen herausstellen, wie auch immer. Aber denke ich an das Spiel gegen Gladbach in der Hinrunde, wo du normalerweise 6-1 gewinnen musst, das Spiel gegen Stuttgart und so weiter. Also die Spiele, die hatten die Bayern auch, wo du sagst, hey, und abgesehen davon, wenn es wirklich nur um diese Statistik geht, dann sind die Bayern, wenn es um die Niederlagen geht, glaube ich, erst bei 2.
Ja, stimmt.
Ja. Sei es drum, die nächsten Wochen werden wir auf jeden Fall schlauer sein. Dann wollen wir mal fast dem Ende entgegenkommen. Wollen wir mit dem Gewinner des Spieltages weitermachen?
Gibt es heute gar keine Champions League?
Oder? Ja, die Tipps machen wir doch noch, oder?
Was mit der Frauenbundesliga?
Du wolltest halt nicht eine Sondersendung für starten.
Ich wollte auf jeden Fall nur ein kurzes Update geben für alle, die sich für die Frauenbundesliga interessieren. Sören und Tobi tun es offensichtlich nicht, aber am Wochenende ist tatsächlich ziemlich viel passiert in der Frauenbundesliga. Unter anderem haben die Wolfsburger ihr Spiel gegen die Hoffenheimer verloren, was tatsächlich den Meisterkampf wieder sehr spannend macht. Die Bayern durch den Sieg in Bremen auf 2 Punkte rangerückt und letztendlich Showdown in der Frauenbundesliga, ähnlich auch ein bisschen wie bei den Männern, sehr wahrscheinlich in circa 3 Wochen, wenn es auf das direkte Aufeinandertreffen Bayern gegen Wolfsburg
hinausläuft. Für die Bayern noch ganz bitter, Linda Dahlmann sich schwer verletzt, fällt die Saison jetzt bis zum Ende aus. Sicherheit auch fürs Mittelfeld der Bayern auch ein ganz herber Verlust.
Ne? Ja.
So, Gewinner des Spieltages, Sören.
Relativ einfach, Thomas Reis mit dem FC Schalke 04.
Okay.
Mann, Peter.
Jetzt muss er improvisieren, Fabi.
Du hast mir jetzt komplett den Wind aus den Segeln genommen und dafür könnte ich dir eine Ohrfeige. Weil ich nie damit gerechnet hätte, dass der jetzt mit Thomas Reis aus. Ich habe es mir seit Samstagnachmittag 17:20 Uhr und vielleicht ein bisschen mehr, wusste ich, das wird mein Gewinner des Spieltags. Aber boah, Tobi, mach du zuerst. Ich muss kurz überlegen.
Ich habe gedacht, ich könnte jetzt auch noch ein bisschen Zeit rausschlagen. Ich nehme den FSV Mainz 05 und die Mannschaft von Bo Svensson. Weiterhin auf einer Welle des Erfolges, auch mit keinem schönen Fußball, aber erfolgreichem Fußball. Drittbeste Mannschaft in der Rückrundentabelle, holen ihre Punkte und ja, schielen mit einem Auge oder zwei Augen ein bisschen nach Europa. Mal schauen, wo der Weg der Mannschaft von Bo Svensson noch weiter hingeht in den nächsten Wochen.
So, und jetzt zieht euch warm an, Freunde der Sonne. Jetzt habe ich einen richtigen Knaller, ist mir spontan eingefallen. Gewinner des Spieltags, Marco Reus, weil er eindrucksvoll zeigt, wie wichtig er für die Mannschaft nach wie vor ist. Er schießt Tore und empfiehlt sich sozusagen für einen neuen Vertrag und bleibt einer der Leistungsträger und Gesichter des BVBs.
Somit hat Fabi sich beim BVB auch wieder beliebt gemacht. So, Jungs, morgen, wenn jetzt die Folge rauskommt, wird es wahrscheinlich schon der Dienstag sein und ihr werdet alle gespannt gen London schauen. Dortmund gastiert beim FC Chelsea, Hinspiel, der BVB mit 1:0 gewonnen. Fabi, Sören, was meint ihr? Schafft der
Ich
BVB?
weiß es.
Weißt du es?
Ja.
Kann man das
Es wird ein
tippen?
1:1 und der BVB kommt weiter.
Okay,
1:1. Sören,
1:1.
was sagst du? Ja.
Ich glaube, dass der FC Chelsea, es hat ja am Wochenende auch so ein bisschen wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. 1:0 gegen Leeds United. Ich glaube, dass ja, Chelsea gewinnt. 3:1.
3:1
Boah.
Chelsea, okay. So. Hinspiel war 1:1. Ich glaube,
1:0, Tobi.
was habe ich denn gesagt jetzt?
1:1.
1:1? Nee,
Aber wir
ich habe
helfen
schon,
dir,
nein, ich habe schon
keine Sorge.
weitergedacht.
Soll
Nein,
ich für dich tippen, oder?
ich habe da schon weitergedacht. Nein, alles gut. Nein, alles gut. Ich tippe so 2:1.
Und sage jetzt nicht 1:0 für Chelsea und die kommen weiter, wie damals bei Leverkusen.
Ach, Fabi. Pass auf, ich mache das jetzt sogar als Chelsea gewinnt nach 90 Minuten 2:1, dann steht 2:2. Dann geht es in die Verlängerung und da gewinnt der FC Chelsea dann mit 4:1.
Boah, das ist eine Hausnummer. Also ich bin der
Beziehungsweise,
Einzige, der an
ja.
ein Weiterkommen der Dortmunder glaubt.
Ja.
Ja.
Boah, das ist echt die Liebe.
Das ist echte Liebe. Durch die schwarz-gelbe Brille. Ja, Fabi, und dann kannst du mal beginnen, Mittwochabend. Wir schauen nach München, alle gespannt.
Ah, ich will gar nicht drüber nachdenken. Ich weiß jetzt schon, dass ich ja, wahrscheinlich ja, ziemlich viele
Freudentränen.
Schmetterlinge im Bauch haben werde, ungefähr so wie jeden Morgen, wenn ich neben meiner Frau aufwache.
Oh.
Hoffentlich hört sie das. Liebe Grüße, Belle. Nein, Spaß beiseite. Ja, mein erster Gedanke tatsächlich, um ehrlich zu sein, um den mit euch kurz zu teilen, nach dem Hinspiel und mit Blick auf das Rückspiel war 2:2 in München und die Bayern kommen weiter.
Okay, da kann man ja gut mit leben. Sören?
Boah, natürlich, da drücke ich
Tun
auch
mir
den
nicht
Bayern den
weh.
Daumen. Nein, ich würde gerne den Bayern, oder ich drücke den Bayern die Daumen, aber ich glaube, Paris hat einen großen Vorteil, und zwar, dass Neymar nicht mit dabei ist. Und ich, ja, boah, ich würde sagen 1:2, dann geht es in die Verlängerung. Und dann setzt sich Bayern im Elfmeterschießen durch.
Boah,
Okay.
oh Gott, da geht die ja Hammerflimmern
Aber
auf dem
der
Sofa.
Ansatz, den Sören da gewählt hat, den hatte ich auch, wo ich es gelesen habe. Also, ich hatte ja schon gesagt, im Hinspiel hat Neymar ja schon den einen oder anderen Angriff da zerstört mit vielen falschen Entscheidungen. Ich glaube auch, dass das ein Vorteil für PSG sein wird.
Aber ich habe dann Daddy noch eine Frage, bevor du Tobi dein Ergebnis aussagst. Ich bin bei jedem mit dabei, der sagt, Kylian Mbappé, der beste Fußballer im Moment auf der Welt. Bin ich bei jedem dabei. Aber ich finde immer, bei uns in Deutschland wird da so ein Riesenthema draus gemacht. Und ich habe absichtlich ab und zu mal so ein paar Minuten die Spiele in der französischen Liga reingeschaut. Es ist jetzt auch nicht so, dass Mbappé in jedem Spiel 4 Tore schießt. Ja. Sondern es gibt auch die Spiele, wo man ihn ziemlich gut oder eigentlich Paris im Gesamten auch ziemlich gut unter Kontrolle hat. Ich glaube, und so viel wage ich mal zu behaupten, dass mit einer entsprechenden Qualität, und das sieht man in Frankreich auch Woche für Woche, die Pariser auch in der Defensive sehr anfällig sind. Und ich weiß, dass wir Spieler auf dem Platz haben, wie Jamal Musiala, Kingsley Coman, die im Moment wirklich sehr, sehr gut in Form sind. Wenn die in der richtigen Situation den Ball am Fuß haben, den Parisern auch sehr, sehr wehtun können. Und ich glaube, im Moment hat man immer so das Gefühl, dass aus den Parisern sehr viel gemacht wird und aus den Bayern, die Bayern eigentlich vielleicht auch ein bisschen kleiner gemacht werden, als sie vielleicht eigentlich auch sind, aufgrund der aktuellen Leistungen. Und jeder weiß, wenn das Licht angeht unter der Woche, der Gegner Paris heißt, dann siehst du einen anderen FC Bayern als am Samstag oder ja doch am Samstag gegen den VfB Stuttgart, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Wenn die Champions League-Hymne erklingt, sind die Bayern eigentlich in der Regel immer da, aber es gibt halt auch, ja, siehe letztes Jahr, Ausnahmen.
Klar.
Aber gut, mein Tipp, um es kurz zu machen, ich tippe, die Bayern werden auf jeden Fall ein Türchen machen, PSG auch. Ich tippe auf ein 3-2-1 für PSG.
Boah.
Ich glaube wirklich nochmal, dass die alten Herren rund um Ramos, Messi, ja, da nochmal groß aufspielen werden. Und ja, so leid es mir dann für Julian Nagelsmann tut, aber je nachdem, wer verlieren wird, da würde es richtig knallen. Sei es bei PSG oder bei Bayern, da können wir uns, glaube ich, mehr
als sicher
sein.
Also dann doch lieber in Paris, das ist ein bisschen weiter weg.
Ja, das stimmt wohl.
Wobei, das stimmt gar nicht. Aus Düsseldorf nach Paris ist wahrscheinlich kürzer als nach München.
Ja, genau. Ja, genau. Ja, komm, kurz noch Union, Heimspiel gegen Saint-Gaulois.
1-0.
1-0?
2-1.
2-1, ich tippe ein 1-1. So, dann haben wir die Leverkusen da zu Hause gegen Ferenc Varos Budapest.
5-1.
Boah, da wird der Carsten sich aber freuen.
Liebe Grüße, nee. Carsten, das nächste Bier geht auf dich beim Eishockey. Danke.
Ja, Sören.
1-2.
Oh, okay. Und das Topspiel, Fabi, für dich auch, 21 Uhr RTL wird das übertragen.
Hammer.
Juve gegen den Sportclub.
Ich glaube tatsächlich, ich muss ja eigentlich immer mit den deutschen Mannschaften, aber man muss ja auch einen Ernst bei der Sache beibehalten. Ich glaube tatsächlich auf ein 2-0 für Juve. Tut mir leid, SC Freiburg. Tut mir leid, Christian Streich. Aber ich glaube, das wird nichts. Die letzten Auswärtsleistungen der Freiburg, die waren jetzt auch nicht so, als würde das mir wirklich viel geben. 2-0, Juve.
Sören?
2-1.
2-1, Juve. Und ich tippe ein 1-1. Fürs Rückspiel bleibt die Spannung. Gut, dann sind wir knapp über der Stunde, haben noch ein paar Restminuten für Freitag über. Dann werden wir mal schauen, wie sich die deutschen Mannschaften geschlagen haben, würde ich vorschlagen.
Ich weiß nicht, ob ich teilnehmen kann, falls die Bayern nicht weiterkommen. Also vielleicht habe ich viel zu tun auf Arbeit. Nein, Spaß beiseite.
Fabi, vielleicht hast du auch Grund zum Jubeln und bist voller Vorfreude und schickst uns schon die erste Sprachnachricht am Mittwochabend.
Ich wollte gerade sagen, dann zeichnen wir direkt am Mittwochabend noch auf. Dann hole ich euch aus dem Bett um 12 oder um 12:30, wenn ich mit der Autokorso durch Düsseldorf fahre. Bei dir hupen am Fenster vorbei.
Ja, wir werden sehen. Vielleicht kommst du ja mal vorbei. Vielleicht sieht man dich ja dann. Also, wisst ihr Bescheid, wenn großes Gehupe ist im Meerbusch, könnt ihr euch bei Fabi bedanken und der FC Bayern ist eine Runde weitergekommen. Gut, Jungs, alles klar. In diesem Sinne, auf gute
Schönen
Spiele.
Abend.
Schönen Abend euch noch.
Tschüss.
Tschüss. Tschö.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.